NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Glyphosat ist einfach ein Mittel, was wir seit über 40 Jahren hier gebrauchen. Und wir hatten hier bei uns nie negative Auswirkungen gespürt. Und wir glauben, dass es aufgrund der Erfahrungen und eben auch der wissenschaftlichen Expertisen, dass es eines der sichersten Pflanzenschutzmittel ist, die wir haben.
Der Wirkstoff Glyphosat in verschiedenen Pflanzenschutzmitteln, also als Totalherbizid eingesetzt, ist der Inbegriff für agrarindustrielle Produktion.
Das Totalherbizid Glyphosat spaltet die Bauernschaft auch in Niedersachsen. Der neue Landvolkpräsident Schulte-Dobrinke ist froh, dass die EU es für weitere 5 Jahre erlaubt hat. Für Biobauer Jan Wittenberg hingegen ist es der Anfang vom Ende einer Landwirtschaft mit der Natur. Glyphosat entzweit aber nicht nur die Bauern, auch in der Wissenschaft und in der Politik sorgt das Pflanzenschutzmittel für heftige Auseinandersetzungen. Fluch oder Segen, weiter Streit um Glyphosat ist unser Thema heute hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Ort. Wir wollen den Streit ums Glyphosat von mehreren Seiten beleuchten. Wir sind mit Landwirten auf dem Acker, fragen bei einer Pflanzenschutzexpertin nach, zeichnen den politischen Streit in Berlin und Hannover nach und wir blicken nach Südamerika, wo Glyphosat vom Flugzeug aus in großen Mengen versprüht wird. Glyphosat gibt es schon sehr lange. Bereits 1950 wurde es in der Schweiz erfunden, doch erst als dem US-Konzern Monsanto 1974 das Patent erteilt wurde, begann der Siegeszug des Pflanzenschutzmittels. Der Stoff unterbindet die Photosynthese in den besprühten Pflanzen, sie verhungern quasi und sterben ab. Für Landwirte ein bequemer und schneller Weg, Unkräuter auf dem Acker zu bekämpfen. Wie Landwirte in Niedersachsen mit und ohne Glyphosat wirtschaften, dazu gleich mehr. Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Seit über 40 Jahren schon tötet es jede Pflanze, die nicht gentechnisch so verändert wurde, dass sie den Einsatz überlebt. Und obwohl der Wirkstoff in unverdünnter Form in Verdacht steht, Krebs zu verursachen, wurde die Zulassung auf EU-Ebene gerade erst verlängert um weitere 5 Jahre. Dann erst droht das endgültige Aus. Kritiker sind fassungslos, konventionelle Landwirte hingegen nehmen diese Gnadenfrist dankbar an. So wie Eckhard Weddelmann und Wilfried Henties aus der Region Braunschweig. Sie sind davon überzeugt, Glyphosat ist besser als sein Ruf, ohne geht es auf den Äckern in Niedersachsen nicht.
Wenn in Brasilien Agrarflieger über Siedlungen Pflanzenschutzmittel und auch Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat ausbringen, dass das schlecht für die Leute ist, dass das einfach unhaltbare Zustände sind, das leuchtet ja jedem ein. Nur bei uns ist das nicht so.
Wilfried Henties aus dem Landkreis Peine spritzt seine Ackerflächen regelmäßig mit Glyphosat, um Unkräuter zu bekämpfen. Er tut es seit Jahren, aber verantwortungsbewusst. Er hält sich zum Beispiel an die in Deutschland strengen Mengenvorgaben, besucht Fortbildungen rund um das Thema Pflanzenschutz und versteht die Hysterie deshalb nicht. Das viel diskutierte Verbot und damit das europaweit drohende Aus für das Unkrautvernichtungsmittel macht ihn sogar regelrecht fassungslos. Denn richtig angewendet ist der Wirkstoff überhaupt nicht schädlich für Mensch und Umwelt, meint der Landwirt und Sprecher vom niedersächsischen Landvolk Braunschweiger Land. Im Gegenteil.
Unsere Technik ist also so ausgestattet, dass sie über Satelliten zentimetergenau randscharf spritzen kann. Ein moderner, zukunftsorientierter Betrieb in Südniedersachsen hat sowas. Von daher sind wir in der Lage, Wirkstoffmengen zwischen 500 Gramm und 10 Gramm auf 10.000 Quadratmeter zu verteilen. Das ist also Hochtechnologie, die wir einsetzen zum Schutz auch der Umwelt.
Die Menge mache das Gift. Minimal eingesetzt baue sich der Wirkstoff im Boden dann auch schnell wieder ab. Andere Pflanzenschutzmittel seien da durchaus heikler.
Anstatt einmal Glyphosat zu spritzen, müssen wir 3-4 Mal mit erhöhter Dosis mit anderen Mitteln eben daran. Das ist mitnichten umweltverträglich.
Und teurer. Die Unkrautvernichtung mit anderen Mitteln kann schnell 50 bis 80 Euro pro Hektar kosten. 3-mal so viel wie Glyphosat, rechnet Eckhard Weddelmann vor. Der Landwirt aus dem Kreis Wolfenbüttel bearbeitet 500 Hektar Land. Wie viele andere konventionelle Landwirte in dieser Region pflügt er den Boden so gut wie gar nicht. Stattdessen bekämpft er aufkeimende Unkräuter bei Bedarf mit Glyphosat.
Der wesentliche Grund, warum wir zur Minimalbodenbearbeitung in diesem Raum hier übergegangen sind, sind tonige, steinige Böden. Wenn man die pflügt, hat man einen enormen Aufwand, die wieder bestellfähig zu bekommen, also Kreiselegge, Steine absammeln etc. Außerdem auch noch Nitrifikation, also durch jede tiefere Bodenbearbeitung oder wenn eine mischende Bearbeitung, nitrifiziert der Boden Stickstoff, also macht Stickstoff auswaschbar, Nitrat ist auswaschbar und geht ins Grundwasser.
Weitere Nachteile? Ist es zu trocken oder zu nass, kann er das Feld nicht pflügen. Er ist also stärker vom Wetter abhängig. Außerdem, locker gepflügter Boden kann bei Regen schnell auf die Straße rutschen. Und wer die Bodenstruktur ständig umgräbt, stört die darin lebenden Mikroorganismen und schadet der Umwelt. Den Unkrautvernichter zu spritzen sei einfacher, billiger und bodenschonender, erklärt Eckart Weddelmann weiter. Nachteile sieht er nicht, wenn das Mittel richtig und maßvoll angewendet wird. Dazu gehört, dass er sich vorher genau anschauen muss, wie viele Unkräuter auf dem Feld wachsen.
Das ist hier eine Fläche. Hier plane ich fürs jetzt kommende Jahr auf der linken Seite Mais und auf der rechten Seite Zuckerrübe. Und hier ist eine Zwischenfrucht angebaut, ein Gelbsenf, um Nährstoffe zu binden, um die Bodenstruktur zu verbessern. Und hier stehen eben, wie Sie sehen können, Kräuter, Pflanzen.
Der Gelbsenf stirbt durch den Frost von alleine ab, die Unkräuter dagegen nicht. Weddelmann bückt sich und reißt ein Grasbüschel mitsamt Wurzeln aus dem Boden. Breitet sich dieses Gras weiter so rasant aus, könnte es seinen Kulturpflanzen später Konkurrenz machen. Die Ernte wäre geringer, deshalb setzt er Glyphosat ein.
Sowas zum Beispiel, diese Gräser hier, die werden wir mit einer Minimalbodenbearbeitung im Frühjahr nicht einfach so bekämpfen können, sondern die wachsen wieder an. Die dreht man um mit ihrem Wurzeldutten und durch Niederschlag oder die Walze, die dahinter kommt, wird das wieder anwachsen und das ist das Problem.
Viele Unkräuter wie Quecke oder Ackerwinde haben sehr tiefe Wurzeln. Ohne Glyphosat seien sie kaum in den Griff zu bekommen. Und auch wenn Weizen dort wachsen soll, wo vorher Raps angebaut wurde, wird das Unkrautvernichtungsmittel oft eingesetzt. Die Rapssaat rieselt beim Dreschen in Massen aufs Feld und wächst wie ein grüner Teppich heran. Die aufkeimende Rapssaat wird dann einfach einmal mit Glyphosat behandelt und stirbt zuverlässig ab. Mit dem Traktor zu pflügen wäre viel zu aufwendig, klagt Weddelmann. Noch aufwendiger wäre es allerdings, die gesamte Fläche von 500 Hektar mit der Hand zu hacken.
Möglich ist das. Wir haben hier in der Nachbarschaft auch Biobetriebe, mit denen wir auch durchaus uns unterhalten und auseinandersetzen und uns auch mal vergleichen. Die haben natürlich einen enorm hohen personellen Aufwand, um diese Flächen sauber zu bekommen. Also einmal mechanisch hacken, soweit das möglich ist. Und der Rest, gerade bei der Zuckerrübe, ist Manpower. Und das ist heutzutage schwierig, da noch Personen für zu finden, die das tun wollen.
Auch wenn sich das viele Verbraucher wünschen, klärt Weddelmann auf, es sei unmöglich, deutschlandweit komplett auf den Ökolandbau zu setzen und damit völlig auf Spritzmittel zu verzichten. Wir brauchen die konventionelle Landwirtschaft und die wiederum braucht ein so wirksames Mittel wie Glyphosat, macht auch der Landwirt Wilfried Hentis vom Landvolk Braunschweig noch einmal deutlich. Eine gute Alternative gäbe es bisher einfach nicht. Sollte Glyphosat auf dem Acker verboten werden, würden sich die Kosten für Landwirte stark erhöhen.
Wir sind der Meinung, dass also diese Glyphosat-Diskussion relativ vorgeschoben ist. Es geht interessierten Kreise um viel mehr. Es geht um generell den Einsatz des chemischen Pflanzenschutzes. Und wir brauchen aber auch ein Signal der Politik, wohin der Weg gehen soll. Es ist also unstrittig, dass also der Einsatz minimiert werden soll. Ich denke mal, wir müssen nicht bei den Fachleuten anfangen, sondern wir müssen den gesamten Glyphosateinsatz betrachten. Und es ist ja mittlerweile so, dass Glyphosat nach wie vor frei verkäuflich in Baumärkten ist.
Und das bedeutet, jeder Laie kann es versprühen, ob richtig oder falsch angewendet, in hohen Mengen, auf Flächen im Garten, in der Nähe von Gewässern oder auf Wegen. Also überall dort, wo es eigentlich gar nicht angewendet werden darf, warnt Wilfried Hentis. Und anders als Landwirte würden Privatleute dabei nicht kontrolliert. Deshalb fordert er ein Verbot, nicht für Fachleute, sondern für Verbraucher.
In der modernen Landwirtschaft geht es nicht ohne Glyphosat, und zwar nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus ökologischen Gründen. So haben es die beiden Bauern in der Reportage von Carmen Wojcik gerade beschrieben. Aber eine Landwirtschaft ohne Glyphosat ist natürlich möglich. Im Biolandbau ist der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln verboten, also auch von Glyphosat. Die Landwirte haben dadurch höheren Aufwand und geringere Erträge. Bauern wie Jan Wittenberg aus Malerten nehmen das aber gerne in Kauf.
Wenn Biobauer Jan Wittenberg über seinen großen Hof im Kreis Hildesheim schaut, überkommt ihn schon so etwas wie Stolz. Sein Betrieb in Malatten ist so etwas wie ein gallisches Dorf in der Agrarindustrie. Wittenberg hat sich bewusst entschieden, keine chemischen Mittel auf seinen Feldern einzusetzen. Glyphosat ist für ihn der Anfang vom Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen.
Der Wirkstoff Glyphosat in verschiedenen Pflanzenschutzmitteln, also als Totalherbizid, eingesetzt, ist der Inbegriff für agrarindustrielle Produktion. Es ist eine sehr billige Art und Weise, alles, was wächst, abzutöten. Da muss man nichts weiter machen, als anschließend wieder neues Saatgut reinzudrillen. Und damit hat man die einfachste, aber auch radikalste Möglichkeit, den Acker zu räumen.
Neben den möglichen Gesundheitsrisiken bedeutet das Mittel für Wittenberg eine Landwirtschaft nicht mehr mit der Natur, sondern gegen die Natur. Denn unter dem Gift leidet nicht nur die Natur auf dem Acker, sondern auch in der Erde. Dabei geht es nicht um drei Käfer. Allein wer das Gewicht aller Tiere unter der Erde zusammen wiegen würde, hätte gut zu schleppen, sagt der Biobauer.
Wenn man sich das mal bildhaft vorstellen will, dann könnte man sagen, auf 100 mal 100 Meter sind so viele Lebewesen unter der Erde aktiv, als wenn man da 3 bis 4 Kühe obendrauf stellen würde. Das sind also immense Mengen an Tieren. Und die brauchen wir auch.
Und diesen Insekten, Würmern und Käfern fehlt die Nahrung, wenn ein chemischer Wirkstoff nichts mehr übrig lässt. So wird das Ökosystem auf dem Feld zerstört, sagt Wittenberg. Er geht den anderen Weg, ohne Chemie. Nur wer die Unkräuter nicht einfach abtötet, sondern biologisch bekämpfen will, hat automatisch mehr Konkurrenz um Nährstoffe auf den Feldern.
Wir müssen vorne der Pflanze einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Sie muss so stark werden, dass sie gegen alle anderen Pflanzen oder eben Insekten oder eben Pilze selber mit ihren Resistenzen zurechtkommt.
Der Pflanze einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, das klingt nach einer Menge Arbeit. Wittenberg gibt zu, er hat es sich mit seiner Entscheidung gegen Glyphosat nicht eben leichter gemacht. Während konventionelle Landwirte die Felder kurzerhand chemisch freiräumen und dann Massen an 3 oder 4 Sorten im Frühjahr aussehen, arbeitet er mit kleineren Mengen von bis zu 10 Sorten über das ganze Jahr. Auch so könne man es dem Unkraut schwerer machen, sich zu verbreiten.
Wenn das ganze Jahr über Konkurrenz kriegt, in allen Ebenen in der Erde, von 1,50 Meter Tiefe bis ganz oben an die Oberfläche, dann hat dieses Wurzelunkraut, sage ich mal, es schwerer.
Mehr Arbeit, weniger Ernte. Auf dem Weg zu einem der Felder sagt Wittenberg, die Rechnung geht trotzdem auf.
Allerdings funktioniert das System in Bio völlig anders, weil wir auf der einen Seite ernten wir vielleicht die Hälfte, was Getreide betrifft, aber wir haben natürlich auch einen ganz anderen Markt und damit ein ganz anderes Preisniveau, was auf der Nachfrage nach unserem Lebensmittel beruht.
So dankt ihm der Kunde, weil der bereit ist, mehr Geld für Bioprodukte auszugeben. Doch das sei nicht das Einzige.
Die Natur dankt es einem immens. Das heißt, ich kann wirklich erleben, dass vom kleinsten Insekt bis zum Säugetier auf meinen Flächen sich die Natur wohlfühlt.
Seine Pflanzen seien widerstandsfähiger gegen natürliche Konkurrenten. Und auf den Feldern könne er deutlich mehr Leben sehen. Wittenberg und gleichgesinnte Biobauern sind so etwas wie die einsamen Rufer im Wald. Sie verzichten freiwillig auf Produktivität. Auch weil Glyphosat in Kombination mit genetisch verändertem Saatgut am Ende nur wenigen Großkonzernen wie Monsanto eine unvorstellbare Macht verschaffe. Wenn das so weitergehe, sagt der Biobauer, sei der gute alte Bauer im Dorf bald Geschichte.
Die Dörfer würden dann leer sein. Es würde nur noch zweimal im Jahr würde ein Großkonzern vorbeikommen und die Ernte erledigen bzw. alles totspritzen und dann wieder aussehen. Das wäre also das, was wir jetzt in unseren Dörfern kennen, an gesellschaftlichem Leben, an sozialen Möglichkeiten total auf den Kopf stellen.
Einen Weg zurück zu einer traditionellen Landwirtschaft im Einklang mit der Natur könnte es geben, müsste aber von außen gesteuert werden. Subventionen per Gießkanne, wie sie zurzeit üblich sind, schafften keine Motivation bei den Bauern, mehr zu tun als unbedingt nötig, sagt Wittenberg. Ein Belohnungssystem für biologischen Anbau, das könnte hingegen manchen Landwirt zum Umdenken bewegen.
Das Problem ist ja jetzt, dass Glyphosat einfach zu billig ist. Und deswegen wird es eingesetzt, weil es die billigste, einfachste Art und Weise ist.
Den Biolandwirt Jan Wittenberg aus Malatten im Landkreis Hildesheim hat Johannes Avenarius besucht. Fluch oder Segen, weiter Streit um Glyphosat ist unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen Und gleich spreche ich mit einer Wissenschaftlerin über mögliche Gefahren durch das Pflanzenschutzmittel.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat wird höchst unterschiedlich beurteilt. Die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation schätzt es als wahrscheinlich krebserregend ein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA sagen genau das Gegenteil. Glyphosat sei wahrscheinlich nicht krebserzeugend. Maria Fink, Pflanzenschutzexpertin der Universität Kassel. Wie können Wissenschaftler zu so völlig entgegengesetzten Einschätzungen kommen?
Das liegt natürlich sehr stark an den Vorschriften, wie getestet wird. Bis ins Jahr 2012 oder 2013 wurde Glyphosat nur streng nach Vorschrift, nämlich 90 Tage, an Versuchstiere gegeben. Und da hat dann eben der französische Wissenschaftler Gilles-Éric Séralini eine Studie vorgelegt, in der er das Glyphosat 2 Jahre an Versuchstiere verfüttert hatte und da dann ganz, ganz andere und beunruhigende Ergebnisse vorweisen konnte.
Und darauf beruft sich dann eben auch dieses Institut der Weltgesundheitsorganisation?
Ja, ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, wie viel eigene Forschung sie noch gemacht haben. Aber es gibt eben ein Abbauprodukt von Glyphosat, das sogenannte AMPA, eine Chemikalie, das bekannt ist, auch von anderen Veröffentlichungen, dass es eben krebserregend ist.
Sie sind Professorin an der Universität Kassel und leiten das Fachgebiet ökologischer Pflanzenschutz. Was sagen Sie als Fachfrau dazu? Kann nach Ihrer wissenschaftlichen Auffassung Glyphosat bei Menschen Krebs auslösen, nach allem, was Sie gelesen haben?
Soweit ich das beurteilen kann, ja. Weil es kommt natürlich auch darauf an, wie stark man sich dem Glyphosat aussetzt. Ich gehe mal davon aus, wer immer Schutzkleidung trägt und immer Atemschutz trägt und es nach guter fachlicher Praxis ausbringt, hat Hoffnung, relativ wenig direkt abzukriegen. Da aber Glyphosat inzwischen überall nachgewiesen wurde, in unseren Böden und auch im Aerosol, heißt es, dass wir alle Glyphosat einatmen.
Das heißt, Sie sagen aber, wenn es Krebs auslöst, dann muss ich sozusagen direkt mit Glyphosat in Verbindung gekommen sein, dass ich Pflanzenprodukte oder verarbeitete Produkte, in denen diese Sachen drinstecken, esse, die mit Glyphosat behandelt worden sind, das löst bei mir keinen Krebs aus.
Doch, das ist ja genauso direkter Kontakt, denn damit nehme ich ja das Glyphosat auf.
Dass Glyphosat beim Menschen Krebs auslösen könnte, das stand im Mittelpunkt der politischen Diskussion, ich sag mal, des vergangenen Jahres, wahrscheinlich aber auch schon länger. Sie, Frau Fink, haben aber gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen 220 internationale Studien ausgewertet und Sie warnen jetzt unter anderem davor, dass es auch einen Zusammenhang geben könnte zwischen Glyphosat und der Resistenz gegen Antibiotika. Also könnte Glyphosat mit Schuld daran sein, dass einige Antibiotika bei Menschen und Tieren nicht mehr wirken?
Da bin ich überzeugt, dass dem so ist. Glyphosat ist bereits im Originalpatent als Antibiotikum patentiert worden. Das kann jeder nachlesen, ist öffentlich zugänglich. Es ist inzwischen eben nachgewiesen, dass vor allem für uns problematische Mikroorganismen wie zum Beispiel Salmonellen, aber auch die Bakterien, die den Botulismus auslösen, deutlich resistenter gegenüber Glyphosat sind als viele, die nützlich für uns sind. Und das heißt, wir haben hier auch das Pech, dass Glyphosat als Antibiotikum selektiv Organismen, die für uns nicht gut sind, favorisiert.
Dann will ich es nochmal für mich als Laien klar machen. Das heißt also, Glyphosat ist ja eigentlich eher bekannt dafür, dass es die Unkräuter auf dem Acker, ich sag's mal ganz platt, kaputt macht. Sie sagen jetzt, Glyphosat wirkt aber nicht nur auf diese Unkräuter, sondern auch auf die Bakterien, die darunter im Boden leben und sorgt dafür, dass diese Bakterien plötzlich resistent gegen unsere gängigen Antibiotika sind.
Ja, das geht zurück auf Arbeiten von meiner Kollegin Ariana Van Bruggen in Florida. Glyphosat wird von den Pflanzen aufgenommen, wenn sie gespritzt werden und dann über die Wurzel in den Boden ausgeschieden. Je nachdem, wie tief die Wurzel, auch so tief in den Boden. Man weiß zum Beispiel auch, dass Salmonellen, die Glyphosat ausgesetzt waren, deutlich resistenter gegen Antibiotika sind als Salmonellen, die nicht Glyphosat ausgesetzt wurden.
In Ihrer Studie unterscheiden Sie ja auch zwischen der akuten Wirkung von Glyphosat, also der sofortigen, momentanen Wirkung, und der Wirkung, wenn es über längere Zeit auch in kleinen Mengen eingesetzt wird. Wo liegt da genau der Unterschied?
Gut, der chronische Effekt von immer wieder Einnahme, das haben wir nur in den Studien eben gesehen, dass eben vor allem diese geringen Dosen über längere Zeit durchaus auch Einflüsse auf das Hormonsystem haben können. Also wir reden hier von Pseudohormonaktivitäten. Es gibt eben auch neue Ergebnisse jetzt, die sind brandneu herausgekommen. Dort wurde jetzt einmal nebeneinander das reine Glyphosat, also nur die Chemikalie, und glyphosatbasierte Herbizide, das ist eine Mischung aus Glyphosat und den sogenannten Adjuvantien, das sind Stoffe, die der Chemikalie beigefügt werden, damit das Glyphosat besser an der Pflanze haftet und von der Pflanze besser aufgenommen werden kann, und den Adjuvantien alleine. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht und etwas ratlos, ob der Ergebnisse, denn da ist ganz klar, dass Glyphosat selbst überhaupt keine Herbizide-Wirkung hat. Die Herbizide-Wirkung haben die Adjuvantien, und zwar alleine, ohne Glyphosat. Das Glyphosat scheint eher noch die Herbizide-Wirkung etwas abzuschwächen. Und das ist natürlich ein Ergebnis, das ich niemals erwartet hätte. Das heißt auf gut Deutsch, einerseits haben wir Adjuvantien, die nie getestet wurden auf ihre herbiziden Eigenschaften und niemals die richtige Risikobewertung bekommen haben. Und andererseits haben wir Glyphosat, das man auch gut weglassen könnte, das als Antibiotikum in der Umwelt Probleme verursacht, das möglicherweise krebserregend ist, und wir brauchen es gar nicht.
Welche Konsequenzen ergeben sich denn als Wissenschaftlerin für Sie daraus?
Für mich wäre die erste Konsequenz, das noch einmal zu überprüfen, ob das wirklich so stimmt wie veröffentlicht. Man muss davon ausgehen, denn es ist wiederholt worden und es ist von den Fachkollegen auch beurteilt worden. Dann wäre für mich der nächste Schritt, diese ganzen Adjuvantien extrem unter die Lupe zu nehmen. Und wenn es so ist, dass Glyphosat keine herbizide Wirkung hat, dann wirklich mal zu hinterfragen, geht das hier noch mit rechten Dingen zu?
Wenn wir da jetzt mal ein Fazit ziehen hier im Gespräch, die Erkenntnisse, die es bisher schon gab über Glyphosat, dann jetzt die neuen Erkenntnisse, die Sie gerade genannt haben, halten Sie es für einen Fehler, dass die Europäische Union Glyphosat für weitere 5 Jahre zugelassen hat?
Ja, ich halte es vor allem für einen Fehler, dass keinerlei Ausstiegsszenario vereinbart wurde. Und das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ob es nun 3 oder 5 Jahre sind, da kann man sich trefflich drüber streiten. Aber grundsätzlich brauchen wir ganz dringend ein Ausstiegsszenario.
Soweit Professorin Maria Fink, Pflanzenschutzexpertin der Universität Kassel. Das Interview mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Der Niedersächsische Bauernverband, das Landvolk, hat seit Januar einen neuen Präsidenten, Albert Schulte-Tobrinke. Der 61 Jahre alte Milchviehhalter aus Bad Iburg ist damit oberster Repräsentant aller Landwirte in Niedersachsen. Und er steht einem mächtigen Lobbyverband vor. Schließlich ist Niedersachsen das selbsternannte Agrarland Nummer 1 in Deutschland. Die übergroße Mehrheit der Landwirte hier arbeitet konventionell. Das heißt, sie nutzt unter anderem chemische Pflanzenschutzmittel. Ich habe Albert Schulte-Tobrinke vor der Sendung gefragt, ob er und seine Kollegen erleichtert waren, dass sie Glyphosat weitere 5 Jahre auf den Äckern versprühen dürfen.
Ja, ich denke schon, wir waren drüber erleichtert. Wir hatten gehofft natürlich, dass es so kommt. Wir hatten extra nochmal nachgefragt, ob es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und überall, wo wir gefragt haben, beim Bundesinstitut für Risikobewertung oder auch bei den Hochschulen, gab es keine neuen Erkenntnisse. Und deshalb sind wir als Anwender froh, dass wir es weiterverwenden können. Ja.
Und warum waren Sie so erleichtert? Warum sind Sie so froh, dass Sie es weiterverwenden können?
Ja, das Glyphosat ist einfach ein Mittel, was wir seit über 40 Jahren hier gebrauchen, und wir hatten hier bei uns nie negative Auswirkungen gespürt. Und wir glauben, dass es aufgrund der Erfahrungen und eben auch der wissenschaftlichen Expertisen, dass es eines der sichersten Pflanzenschutzmittel ist, die wir haben.
Eines der sichersten Pflanzenschutzmittel, sagen Sie, aber Glyphosat steht ja seit einiger Zeit im Verdacht, bei Menschen Krebs zu erregen, zumindest sagt das die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche Studien, die dafür keine ausreichenden Belege finden, aber trotzdem die Frage, darf man Lebensmittel produzieren und dabei ein Mittel wie Glyphosat einsetzen, wenn es den Verdacht gibt, es könnte krebserregend sein?
Ja, ich meine, wir selber können das natürlich nicht beurteilen. Wir müssen da uns schon auf das Urteil unserer Wissenschaftler verlassen. Und wenn die uns sagen, dass es unbedenklich ist bei entsprechender Anwendung, dann glauben wir denen auch und sicher auch eher als Wissenschaftlern aus Südamerika oder sonst wo. Ich glaube, dass unsere Wissenschaft hier vor Ort schon entsprechend gut aufgestellt ist.
Nun gibt es aber den Vorwurf, dass diese Wissenschaftler, die sagen, Glyphosat sei nicht gefährlich für den Menschen, dass die sich in ihren Expertisen hauptsächlich auf Unterlagen der Hersteller stützen. Und die Hersteller werden ja wohl über ihre eigenen Mittel kaum etwas Negatives sagen.
Gut, es gibt, soviel ich weiß, bestimmte Schemata, nach denen eben Pflanzenschutzmittel beurteilt werden. Und die müssen natürlich jederzeit reproduzierbar sein. Und von daher glaube ich schon, dass unser Verfahren da in Ordnung ist. Ich habe noch nie gehört, dass es da eben wirklich Erneuerungsbedarf gibt.
Unter anderem hat die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, Glyphosat für unbedenklich erklärt. Andererseits weigert sich aber die EFSA, die Studien zu veröffentlichen, mit denen sie ihr Urteil begründet. Das seien überwiegend Studien der Hersteller. Ihr Vertrauen in die EFSA, ist das dadurch erschüttert, dass sie die Unterlagen nicht rausgeben wollen, oder glauben Sie denen weiterhin?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, was da dahinter steckt. Und wie gesagt, wenn das Bundesinstitut, was eben extra für diese Zwecke installiert wurde, übrigens ja damals von Renate Künast und Professor Hensel wurde auch damals von ihr an diese Position gesetzt. Wenn sie sich einig sind und sagen, nein, es gibt da keine Bedenken, dann muss ich denen glauben.
Und wenn man aus, Sie haben das selbst ja eben schon angesprochen, wenn man aus Südamerika von Studien erfährt, die sagen, dort sei eindeutig nachgewiesen, dass es durch den Einsatz von Glyphosat Missbildungen bei Kindern gibt, Krebserkrankungen bei Menschen häufiger vorkommen, als sie eigentlich statistisch vorkommen dürften. Ändert das irgendetwas an Ihrem Urteil?
Ich habe einmal einen Vortrag gehört, wo genau das behauptet wurde und es wurden dann noch Folien gezeigt von missgebildeten Embryonen. Und auf meine Nachfrage, ob das denn menschliche Embryonen seien, die da missgebildet gezeigt wurden, da musste sie dann zugeben, nein, das seien also Kaninchenembryonen, denen ein südamerikanischer wissenschaftlicher Kollege Glyphosat ins Gehirn injiziert hat. Und das zeigt vielleicht so manchmal, auf welchem Niveau diese Diskussionen geführt werden. Also wir wenden es hier seit 40 Jahren an, haben nie Probleme gehabt. Unsere Wissenschaft sagt, es ist unbedenklich. Wonach sollen wir uns richten?
Und Ihre Haltung, die Sie jetzt hier so zum Ausdruck bringen, das ist auch die Haltung des kompletten Landwerks? Oder gibt es innerhalb Ihres Verbandes da Diskussionen, andere Stimmen?
Nein, ich glaube nicht. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir eben über diese vielen, vielen Jahre gesammelt haben, ist die Meinung da schon einheitlich.
Glyphosat wird nicht nur kritisiert, weil es möglicherweise krebsgefährdend ist. Es steht auch im Verdacht, die Artenvielfalt zu bedrohen. Und zwar, weil es eben Pflanzen vernichtet und damit auch Pflanzen, die möglicherweise Grundlage, Nahrungsgrundlage für Insekten sind. Zweifeln Sie diese Befürchtung oder diese Kritik auch an?
Für die Insekten ist es natürlich unbedeutend, ob jetzt die Pflanze, die sie brauchen, durch Glyphosat oder eben durch die Hacke vernichtet wird. Die Pflanze steht nachher nicht mehr zur Verfügung. Wenn wir also Kulturpflanzen haben wollen, wenn wir uns also von unseren Flächen ernähren wollen, dann müssen wir diese Pflanzen eben auch entsprechend fördern. Und wenn der Unkrautdruck, also der Druck der Beikräuter zu groß wird, dann müssen die auf irgendeine Art und Weise beseitigt werden, ob jetzt Glyphosat oder Hacke. Das Ergebnis ist nachher für die Insekten dasselbe.
Sie sagen, Glyphosat hilft ihnen dabei, bodenschonend zu arbeiten. Aber in der Biolandwirtschaft zum Beispiel wird doch auch Glyphosat gar nicht benutzt. Die kommen doch auch zu Rande damit, dass sie das nicht nutzen können, trotzdem vernünftig wirtschaften. Warum können das die Biobauern ohne Glyphosat und sie brauchen das?
Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der ein Versuchsgut der Hochschule hier in Osnabrück betreut und er sagte ganz klar, also Biolandbau geht es nur mit dem Pflug, ohne Pflug geht es nicht. Das heißt, sie nehmen im Kauf, dass sie dann eben diese Bodenstruktur zerstören und man muss natürlich immer bedenken, dass im Biolandbau in etwa 40% Ertragsminderungen zu erwarten sind und das heißt, wenn wir das flächendeckend machen würden, dann hätten wir also ein Riesenproblem, müssten also 30-40% unserer gesamten Nahrungsmittel importieren und ich glaube, das will auch keiner.
Schauen wir mal in die Zukunft, also die nächsten 5 Jahre dürfen die Landwirte Glyphosat in Europa und damit natürlich auch in Niedersachsen noch auf ihren Äckern versprühen und dann?
Das sehen wir dann. Entweder wird dann die Zulassung verlängert oder wir haben andere, bessere Produkte. Das vermag ich nicht abzuschätzen.
Was wäre Ihnen denn lieber als Verband?
Da wir so viele positive Erfahrungen mit dem Glyphosat haben und es eben auch sehr günstig ist, glaube ich schon oder würde ich hoffen, dass wir eben auch eine Verlängerung dann hinbekommen.
Kann ich dann davon ausgehen, dass Sie sich sozusagen auch politisch so positionieren und ist ja kein Geheimnis, als Bauernverband arbeiten Sie natürlich auch politisch, machen auch Lobbyarbeit, ist ja auch nichts Schlimmes, dass Sie also auch in Ihrer politischen Arbeit, in Ihrer Lobbyarbeit entsprechend vorgehen werden?
Also wir richten uns nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen, denn das ist das, worauf wir uns verlassen können und ich denke auch verlassen müssen. Also die Wissenschaft muss uns da schon helfen und uns eben den Weg zeigen.
Was wäre denn, wenn Sie auf Glyphosat verzichten müssen? Würden denn andere Mittel, die eine ähnliche Wirkung entfalten, aber vielleicht für die Umwelt nicht so schädlich sind, zur Verfügung stehen, Stand heute?
Also Glyphosat ist eben nicht schädlich für die Umwelt. Das ist ja bewiesen nach dem Stand unserer Wissenschaft. Und wenn wir alternative Produkte einsetzen, wissen wir eben das nicht. Das heißt also, wenn wir alternative Produkte einsetzen, kann es eben durchaus sein, dass wir durchaus mehr Probleme dazu befürchten haben.
Also bleibt unterm Strich, die Entscheidung der EU, Glyphosat zuzulassen, war gut für Sie und Sie hoffen, dass diese Entscheidung dann auch in 5 Jahren sozusagen verlängert wird?
Also sofern es keine neuen, wirklich belastbaren Erkenntnisse gibt, hoffen wir darauf, ja.
Soweit der neue Landvolkpräsident Albert Schulte-Tobrinke im Gespräch mit NDR1 Niedersachsen. Nicht nur in der Wissenschaft ist Glyphosat umstritten, auch in der Politik wird heftig gestritten. Und da passt sogar wieder das alte Links-Rechts-Schema. CDU und FDP sind dafür, Glyphosat auf dem Acker weiter zuzulassen, SPD und Grüne sind dagegen. Das ist in der Bundesregierung so wie in Niedersachsen. Bundesumweltministerin Henriks von der SPD war dagegen, dass der Unkrautvernichter von der EU weiter erlaubt wird, Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt von der CSU dafür. Eigentlich hätte sich Deutschland deshalb in Brüssel enthalten müssen. Schmidt setzte sich über diese Regel hinweg, sehr zum Ärger von Henriks. In Niedersachsen stritten die Politiker kürzlich im Landtag über Glyphosat, allerdings erst, als die EU bereits entschieden hatte. Die Grünen hatten die Debatte beantragt. Ihre Abgeordnete Miriam Staute bekräftigte, Landwirtschaft sei auch ohne Glyphosat möglich. Das bewiesen tagtäglich die Biobauern.
Eine Landwirtschaft ohne Pestizide ist natürlich arbeitsaufwendiger. Es muss mehr mechanisch gearbeitet werden. Es müssen Zwischenfrüchte angebaut werden, damit kein Unkraut hochkommt und um den Boden vor Bodenerosion zu schützen. Wir haben vielleicht ein Defizit, was den Wissenstransfer von der ökologischen Landwirtschaft, die ja keine Pestizide verwendet, hin zur konventionellen Landwirtschaft angeht. Aber ein Forschungsdefizit haben wir wirklich nicht.
Die Grüne erregte damit den Widerspruch ihres CDU-Landtagskollegen Helmut Dammann-Tamke, selbst Landwirt. Der hielt bei seiner Rede gemeine Quecke in die Luft, ein besonders zählebiges Unkraut.
Und genau für dieses Ungras ist der Wirkstoff Glyphosat einmal entwickelt worden. Unterirdische Rhizome, Wurzelausläufer. Wenn Sie da mechanisch reingehen, machen Sie aus einer Pflanze 2, aus 2 Pflanzen 3, aus 4 Pflanzen 6. Wissen Sie, was Ihre Mechanik da macht? Quäkenvermehrung.
In der Debatte um Glyphosat sei jede Fach- und Sachkompetenz auf der Strecke geblieben, beklagte Dammann-Tamke. Aus dem Blick geraten sei hingegen, dass Glyphosat kein Risiko berge, werde es sachgerecht angewandt. Die Diskussion über Glyphosat sei von grüner Ideologie und faktenfreier Politik bestimmt, sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Gut.
Es folgt im Grunde genommen immer dem gleichen Schema. Ein Thema wird herausgegriffen, dämonisiert und so lange in die Hirne der Empfänger eingeprügelt, bis Fakten nicht mehr zählen.
Ohne Chemie gehe es nicht in der Landwirtschaft, behauptete Gut. Auch der FDP-Agrarexperte Hermann Gruppe, ebenfalls Landwirt, verteidigte Glyphosat als sehr gutes Pflanzenschutzmittel. Bei der Krebsgefahr stehe es auf einer Stufe mit Mettwurst zur Gruppe. Die Diskussion erinnere ihn an einen Glaubenskrieg.
Wenn uns Alternativen angeboten werden von der Wissenschaft und darauf bauen wir, dann wollen wir gerne darauf zurückgreifen. Deswegen lassen Sie uns zu wissenschaftlichen Grundlagen zurückfinden. Hören Sie auf mit Ihren Angstkampagnen.
Für die rot-schwarze Landesregierung bezog Umweltminister Olaf Lies von der SPD Position und nicht CDU-Landwirtschaftsministerin Otte Kienast. Es gehe bei Glyphosat nicht nur darum, dass es womöglich Krebs auslösen könne, sagte Lies. Als besonders effektiver Unkrautvernichter sei das Mittel wohl auch mitschuldig am Rückgang der Arten, weil es Insekten die Nahrungsgrundlage entziehe. Der Umweltminister kritisierte die EU deshalb für ihre Entscheidung, Glyphosat ohne Auflagen für weitere 5 Jahre zu erlauben.
Was ich mir wünsche, ist eine sachliche Debatte nicht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Die Menschen machen sich Sorgen. Das Thema Artenvielfalt ist, glaube ich, wissenschaftlich von allen Seiten belegt und deswegen ein konsequenter Weg zum Ausstieg aus Glyphosat mit der notwendigen Zeit, die wir brauchen, auch die Alternativen für unsere Landwirtschaft zu finden. Das ist ein kluger Weg und könnte auch ein vernünftiger niedersächsischer Weg sein. Herzlichen Dank.
Fraglich bleibt allerdings, wie die SPD ihren Koalitionspartner CDU überzeugen will. Schließlich sieht die ja Glyphosat als unproblematisch und unverzichtbar an. Einigen beide Seiten sich nicht, dürfte es wohl schwierig werden mit dem von Lies gewünschten niedersächsischen Weg. Fluch oder Segen, Weiterstreitung Glyphosat ist unser Thema heute hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und gleich werfen wir einen Blick nach Südamerika. Dort wird seit vielen Jahren Glyphosat in großem Maßstab benutzt, mit Folgen für Umwelt und Menschen. Werfen wir nun einen Blick über den Atlantik nach Südamerika. Dort wird in Argentinien und Brasilien, aber auch in Paraguay, Uruguay oder Bolivien Glyphosat in großen Mengen eingesetzt. Als Roundup der Firma Monsanto wird es von Flugzeugen aus auf Felder mit Mais und Soja versprüht. Die Pflanzen sind gentechnisch verändert, ihnen macht das Glyphosat nichts aus, das Unkraut hingegen wird vernichtet. Schätzungsweise 58 Millionen Hektar Acker sind in Südamerika allein mit zumeist gentechnisch verändertem Soja bepflanzt. Das entspricht einer Fläche etwa anderthalbmal so groß wie Deutschland. Ein Milliardengeschäft. Ein Teil dieses Sojas, rund 21 Millionen Tonnen im Jahr, landet als Tierfutter auch in deutschen Trögen. Ivo Marucic in Buenos Aires ist unser Korrespondent für Südamerika. Wie konnte es denn zu diesem Siegeszug von Glyphosat in Südamerika kommen?
Naja, ich würde sagen, der Siegeszug von Glyphosat ist der Siegeszug der industrialisierten Landwirtschaft auch hier in Südamerika. Also man hat ja vielleicht noch so romantische Vorstellungen von Argentinien, dass das die endlose Pampa ist, wo der Gaucho durch die Gegend reitet und ab und zu mal ein paar Rinder zusammentreibt. Das gibt es schlicht und einfach nicht mehr. Also in den letzten, ich würde mal sagen 15, 20 Jahren ist eigentlich jedes Eck Weideland, das noch irgendwie ertragreich war, in Ackerland umgewandelt worden. Und hier sind einfach riesige Sojafelder entstanden. Nicht nur Soja, Sie haben es gesagt, Mais wird auch noch viel angebaut, aber Soja ist tatsächlich ein Hauptexportgut von Argentinien geworden. Auf 55% der Anbaufläche wird Soja angebaut und ja, das sind einfach unvorstellbare Größenordnungen und Flächen. Allein in Argentinien, ich ergänze nochmal die Zahlen, die Sie eben schon völlig korrekt genannt haben, allein in Argentinien haben wir ungefähr 20 Millionen Hektar Soja-Anbaufläche. 20 Millionen Hektar, das ist so ungefähr die Fläche von Großbritannien, die nur mit Soja bepflanzt ist. Und um Landwirtschaft in einem solchen Ausmaß betreiben zu können, das funktioniert eigentlich nur noch mit solchen großindustriellen Methoden. Und da wird einfach alles niedergespritzt aus der Luft vom Flugzeug aus, was grün ist. Und übrig bleiben eben nur diese gentechnisch veränderten Sojapflanzen. Und so wird inzwischen hier in Argentinien und auch in den Nachbarländern in riesigem Ausmaß Soja angebaut.
In Europa wurde und wird darüber diskutiert, ob Glyphosat verboten werden soll, unter anderem, weil es möglicherweise krebserregend sein könnte. Wird auch bei Ihnen in Südamerika, in Argentinien oder Brasilien über ein solches Verbot diskutiert?
Ehrlich gesagt, ich kenne so eine Diskussion hier überhaupt nicht. Es gibt Ärzte, die inzwischen diesen großen Einsatz oder diesen massenhaften Einsatz von Glyphosat kritisieren. Aber dass hier wirklich über ein Verbot nachgedacht wird, das ist völlig undenkbar. Man muss sich hier auch keine Illusionen machen. Die Großgrundbesitzer, die diese riesigen Sojaplantagen betreiben, die haben hier einen ganz enormen Einfluss. In Brasilien noch mehr, aber in Argentinien auch. Das ist eigentlich das Einzige, mit dem diese Länder im Moment wirklich Geld verdienen können. Also da ist überhaupt nicht dran zu denken. Man müsste ja wirklich das ganze Wirtschaftsmodell dieser Länder von heute auf morgen dann ändern. Daran ist also nicht zu denken. Das fordern übrigens auch noch nicht mal die Ärzte, die den Einsatz von Glyphosat kritisieren. Es geht eher darum, den Einsatz so ein bisschen einzudämmen, dass man mal überhaupt Bewusstsein dafür schafft, dass man vielleicht nicht eine ganze Landschaft einnebelt. Denn wie gesagt, das wird vom Flugzeug aus versprüht. Ein kleines bisschen Wind, eine kleine Windböe, dann sind auch die ganzen Ortschaften, die neben den Feldern liegen, einfach mit betroffen. Und da wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Da wird einfach eine solche Menge an Pestiziden über der Landschaft versprüht, dass es völlig klar ist, dass auch die Ortschaften mit betroffen sind.
Sie haben ja diese Ärzte eben schon selbst angesprochen, eine Bewegung, die nennt sich Ärzte der besprühten Dörfer. Die glauben, dass das in großen Mengen, wie Sie es gerade geschildert haben, in großen Mengen versprühte Glyphosat auch für Fehlgeburten verantwortlich ist, für Missbildung und eben auch wieder für Krebs. Wie begründen denn diese Ärzte ihre Annahme?
Ja, schlicht und einfach mit den Fallzahlen. Da gibt es also wirklich ganz erschreckende Untersuchungen in den Dörfern oder in Städten, die da mitten in diesen Sojaanbaugebieten liegen, in der Provinz Córdoba oder in der Provinz Santa Fe. Da gibt es also Orte, in denen die Zahl der Missbildungen bei Neugeborenen ja, ungefähr dreimal so hoch liegt, wie sie insgesamt in Argentinien im statistischen Mittel ist. Das Gleiche gilt für Krebserkrankungen. Die Ärzte sagen, wir haben hier Dörfer, da ist die Krebsrate dreimal so hoch, wie sie eigentlich sein müsste. Und das Gleiche gilt auch für neurologische Schäden, aber vor allem eben Krebs, Lungenkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs. Und auch besonders erschreckend und besonders schwer zu behandeln, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse und Schilddrüsenkrebs. Das sind einfach Erkrankungsraten, für die man einfach keine andere Erklärung hat, außer diesen massenhaften Einsatz von Pestiziden.
Und was haben die Ärzte oder andere Gruppen mit ihrer Kritik bisher da erreicht? Wahrscheinlich nicht viel, oder?
Sie sagen es. Also ich würde sagen, nichts bis ganz wenig. Im Gegenteil, die werden eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen, sondern die werden hier immer noch so als Störenfriede behandelt. Also das sind jetzt diese Krawallmacher, die den Leuten das Geschäft kaputt machen wollen, die hier sofort auf die Barrikaden gehen wegen allem. Die bekommen Drohungen, die werden eingeschüchtert. Man nimmt die nicht so richtig ernst. Es beginnt, wenn man es ein bisschen positiv sehen will, es beginnt jetzt ein bisschen Bewusstsein. Wenn ich mit Leuten aus diesen Sojaanbaugebieten rede, die gucken mich jetzt schon ein bisschen schuldbewusst an und sagen, naja, vielleicht müssen wir wirklich den Einsatz ein bisschen eindämmen. Vielleicht ist das in diesen Mengen, die da versprüht werden, tatsächlich nicht so die allerbeste Idee. Aber ja, es geht schlicht und einfach ums Geld. Es geht schlicht und einfach darum, dass hier mit dem Soja-Export ein Haufen Geld verdient werden kann, dass das wichtigste Exportgut ist. Und solange mit Soja so viel Geld verdient werden kann, solange der Preis steigt, solange wird sich da, glaube ich, nicht viel ändern.
Auch in Europa und damit auch eben in Deutschland und in Niedersachsen wird ja diese Sojaschrot aus Argentinien oder Brasilien in der Landwirtschaft verfüttert. Aus südamerikanischer Sicht tragen die Europäer und damit auch natürlich wir Niedersachsen damit eine Mitschuld am massenhaften Glyphosateinsatz in Südamerika?
Also diese Argumentationskette habe ich hier noch nicht gehört. Also man ist heilfroh, dass die Europäer, und es sind ja nicht nur die Europäer, es sind auch die Chinesen, dass die diese Mengen an Soja gerne abnehmen und dass man denen dafür dann eine Schuld gibt, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört.
Die Diskussion, die jetzt bei uns in Europa geführt wird über ein Verbot von Glyphosat und auch, dass die Weltgesundheitsorganisation, eine Unterorganisation jedenfalls, gesagt hat, es könnte möglicherweise krebserregend sein, schwappt die irgendwie vielleicht aus Europa dann rüber zu Ihnen?
Also es wird hier teilweise schon wahrgenommen, dass über Glyphosat gesprochen wird, aber die Diskussion geht eigentlich immer ein bisschen in die umgekehrte Richtung. Also solange in Europa Glyphosat eingesetzt wird, solange kann es ja nichts Schlechtes sein. Also Europa ist sicherlich hier Vorreiter und Vorbild, aber solange Glyphosat in Europa nicht verboten wird, wird man es hier noch genauso einsetzen und wird auch nicht drüber nachdenken, ob man hier praktisch in Südamerika den Vorreiter macht, weil da ist man eigentlich gewohnt, dass solche Trends immer aus Europa kommen und dass man das eigentlich dann erst nachvollzieht.
Dann wäre es aber ja dann sozusagen noch sinnvoller, wenn in Europa Glyphosat verboten würde, weil Europa dann die Vorreiterfunktion übernehmen könnte und dann sozusagen auch in anderen Ecken der Welt da vielleicht ein bisschen sorgsamer mit umgegangen würde.
Völlig richtig. Im Moment läuft die Diskussion in Südamerika eher so, wenn man über Glyphosat redet, dann heißt es, wieso, das ist doch in Europa auch zugelassen und wenn die das einsetzen, dann wird das schon seine Richtigkeit haben.
Soweit unser Korrespondent Ivo Marucic über den Einsatz von Glyphosat in Südamerika und die Folgen für Menschen und Umwelt. Als die EU beschlossen hat, Glyphosat weitere 5 Jahre zu erlauben, ging das nur, weil Deutschland zustimmte. Sonst hätte es keine Mehrheit gegeben. Allerdings handelte CSU-Landwirtschaftsminister Schmidt dabei eigenmächtig, denn SPD-Umweltministerin Hendricks war dagegen, Glyphosat weiter zu erlauben. Und wenn die zuständigen Minister in der Bundesregierung uneins sind, muss Deutschland sich eigentlich enthalten. Katharina Seiler, Hauptstadtkorrespondentin von NDR1 Niedersachsen. Damals war von Vertrauensbruch die Rede. Gespräche über eine neue große Koalition würden dadurch belastet. Nun wollen SPD und Union ja wieder verhandeln. Spielt dieser Vertrauensbruch aus dem November heute noch eine Rolle?
Ja, der spielt auf jeden Fall noch eine Rolle. Die SPD, so hat sie mir gesagt, ist jetzt vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, sich für die EU abzustimmen. Deshalb will sie in Zukunft, vielleicht ja auch in einer gemeinsamen Regierung, verbindliche Regeln festschreiben, wie sich die Minister zu verhalten haben, möglichst sogar durch Anträge, die der Bundestag verabschiedet hat. Aus Sicht der Union spielt das Verhalten von Schmidt damals insofern eine Rolle, dass die SPD jetzt immer wieder auf diesen Vertrauensbruch verweisen kann. Wobei aus ihrer Sicht auch das Verhalten der SPD damals bei der Ehe für alle auch ein Vertrauensbruch gewesen ist. Also insofern spielt das alles auch jetzt noch eine Rolle, aber es wird nicht als so gravierend angesehen, dass man nun nicht mehr miteinander reden könnte oder so.
Und wenn wir jetzt auf Glyphosat gucken, wie unterscheiden sich denn da die Positionen von Union und SPD oder man muss vielleicht ja sogar eher sagen von CDU und CSU auf der einen Seite und von der SPD?
Ja, da sind sich eigentlich alle mehr oder weniger einig, nämlich dass Glyphosat wohl keine große Zukunft mehr haben soll. Der Unterschied, den ich sehe, liegt wohl eher darin, wie das Pflanzenschutzmittel bewertet wird. Im Unterschied zur SPD gibt es ja zum Beispiel für das Bundeslandwirtschaftsministerium gar keine wissenschaftlichen Beweise, dass es so gefährlich für Mensch und Umwelt ist, dass es verboten werden müsste. Aber aus politischen Gründen ist auch die Union dafür, dass es langfristig nicht mehr zugelassen werden soll. Und das will ja auch die SPD.
Glyphosat bleibt also in der EU erstmal für weitere 5 Jahre erlaubt, aber es gibt ja eine Hintertür, die hat die Europäische Union offen gelassen. Die Einzelstaaten dürfen nämlich die Anwendung einschränken. Ist denn vorstellbar, dass die neue Bundesregierung so verfährt, vielleicht in Verbindung mit einem Art Ausstiegsszenario?
Ja, genau das ist der Plan. So steht es nämlich auch schon im Sondierungspapier. Da heißt es wörtlich, wir werden mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken, mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden. Und für die SPD heißt das, es soll ein Zeitplan festgelegt werden, der den Ausstieg aus Glyphosat regelt. Und das soll auch bis zum Ende der Wahlperiode dann der Fall sein. Und das sieht im Grunde auch die Union so. Und einig sind sich die Parteien auch, dass der Einsatz von Glyphosat für Privatleute sogar noch schneller verboten werden soll. Etwas schwieriger wird wohl der Ausstieg im kommunalen Bereich, wie zum Beispiel für die Bahn, die mit Glyphosat ja ihre Gleisanlagen freispritzt. Naja, und in der Landwirtschaft werden sich beide Parteien noch einigen müssen, welche Alternativen es denn geben soll. Im Sondierungspapier ist da von einer neuen Ackerbaustrategie die Rede. Das wird aber sicherlich noch etwas konkreter formuliert werden müssen.
Nach Ihrer Einschätzung, Katharina Seiler, wie wichtig ist das Thema überhaupt in den GroKo-Verhandlungen? Wo steht das da sozusagen auf einer Prioritätenliste?
Naja, also immerhin ist es so wichtig, dass das Thema Glyphosat ja selbst im Sondierungspapier immerhin mit einem etwas größeren Abschnitt erwähnt wird. Auf der anderen Seite aber werden die Koalitionsverhandlungen wohl sicher nicht am Glyphosat scheitern, wie man mir versichert hat aus beiden Parteien.
Vielen Dank, Katharina Seiler, Korrespondentin von NDR1 Niedersachsen in Berlin. Und damit geht unsere Sendung Fluch oder Segen, weiter Streit um Glyphosat, auch zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Ort und hier bei NDR1 Niedersachsen folgen gleich die Nachrichten und anschließend unsere Musiksendung Traumhaft.